Drei Sonnen, fünf Freunde und jede Menge Probleme in 400 Jahren. Herzlich willkommen zu unserer kleinen Nachbesprechung von Three Body Problems auf Netflix, hier bei Bada Binge.
Bada Binge, der Serienpodcast.
Und damit einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres kleinen, aber feinen Bada Binge Podcasts. Ja, und ihr habt schon gehört, heute geht es um die neue Netflix-Serie Three Body Problem, basierend auf einem, kann man das sagen, Weltbestseller, ja, ne?
Ja, auf jeden Fall. Kann man so sagen, zumindest mal, was so die Sci-Fi-Welt angeht.
Ja.
Da wurde es auch mit diversen Preisen zu Recht ausgezeichnet. Inwiefern das jetzt auch Leute lesen, die mit Sci-Fi überhaupt nichts anfangen können, erschließt sich mir nicht. Aber in meiner Welt ist das ein großartiges Buch und ein großer Erfolg.
Ja, siehste. Und damit haben wir schon auch unsere beiden Gäste hier angeteased. Wir begrüßen zum einen die liebe Mel, die
Hallo.
Natürlich auch wieder fleißig im Hintergrund recherchiert und gemacht und getan hat und sich dann unter anderem auch mal die Zeit genommen hat, um einen Blick in die chinesische Serie zu werfen, die zu dem gleichen Werk schon existiert, beziehungsweise jetzt parallel erschienen ist, vielleicht ein bisschen vorher. Und ja, Nils Bomhoff ist nach langer Zeit mal wieder zu Gast hier bei Bada Binge, um sein Buchwissen mit uns zu teilen, beziehungsweise als Kenner der Buchvorlage eben ein bisschen Einblick zu geben, inwiefern die Macher Benioff und Weiss, die ja unter anderem schon die Game of Thrones Serie ins Leben gerufen haben, ob sie denn halt hier eine wirklich gelungene, oder eine vielleicht nicht so gelungene Adaption hinbekommen haben. Also vielleicht jetzt hier mal einmal direkt als Einstieg, ne? Ich glaube, wir müssen jetzt nicht mehr großartig auf diesen Bash der beiden eingehen. Ich meine, die haben eine der erfolgreichsten Serien aller Zeiten
in den Sand gesetzt.
Zumindest am Ende in den Sand gesetzt, aber am Anfang noch wirklich zu dem gemacht, was sie ist, nämlich ein kulturelles Phänomen, ja. Würde ich schon sagen.
Ja, also solange die Buchvorlage existent war, war es eine fantastische Serie. Danach war sie jetzt nicht scheiße, aber man hat schon einen Unterschied gemerkt.
Genau, der Qualitätsabfall war halt schon echt stark. Und das steht ja jetzt hier Gott sei Dank nicht zu befürchten, denn das Buch oder die drei Bücher von, oh Gott, Liu Xin?
Ich weiß auch nicht genau, wie man es ausspricht, daher ist deine Version so gut wie meine.
Ja, Liu Xin, es ist ein bisschen kompliziert mit dem C und einem X im Namen, so. Es tut mir leid, ich bin da nicht der Experte.
Im Zweifel bei Google mal eingeben, das kann man dann ja aussprechen lassen.
Ja, warte mal. Ich,
bei Übersetzer, geh mal auf Übersetzer, dann gibst du
ich muss kurz
Chinesisch und dann auf Aussprache, probier mal.
Liu Xin.
Nee. Xin, ja.
Das klingt sehr falsch.
Das klingt wirklich falsch. So habe ich noch nie ausgesprochen gehört.
Naja, aber das heißt ja nichts. Also wer, ja, ne? Okay. Also wer weiß schon wirklich, wie das...
Ah, Moment.
Liu Xin.
Xixin.
Ich habe nämlich gerade, ne? das ist ja hier Deutsch auf Chinesisch Übersetzer und ich habe auf
die deutsche Variante
die deutsche Aussprache,
ja,
okay, geklickt.
Ja.
Oh Gott. Ja, 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 gut. Also meine normale Vorgehensweise wäre gewesen, ich hätte es bei Google, nee, nicht bei YouTube, hätte es eingegeben und zu hoffen, dass irgendein Interview mit ihm existiert und dann gehofft, dass derjenige, der den interviewt, mal den Namen ausspricht. Aber ja, so haben wir es halt peinlicherweise eben anders gelöst. Drei Bücher hat dieser Mann geschrieben. Sie gelten in der Science-Fiction-Bubble oder Sci-Fi-Bubble, in der Hard-Sci-Fi-Bubble auch, glaube ich, ne? Also das ist schon relativ trocken und relativ analytisch und wirklich breit ausgebreitet, was der Mann da gemacht hat. Gelten diese Bücher als sehr, sehr renommiertes und angesehenes Werk. War es für dich, als du das zum ersten Mal gelesen hast, was wahrscheinlich schon ein bisschen länger her ist, hast du dir mal vorgestellt, wie es ist, dass man das irgendwie verfilmt, oder war das für dich schon von vornherein her etwas, wo man sagt, das könnte schwierig werden, das überhaupt jemals in irgendeine andere Form als Buch zu pressen?
Ja, letzteres schon. Also die Bücher sind sehr dick, sehr umfangreich. Und sie machen etwas, was es Filmschaffenden oder Serienschaffenden schwierig macht. Es ist Jahrhunderte umspannend. Und das ist etwas, was ich an diesen Büchern persönlich so mega mag, dass du eben nicht dich auf einzelne Charaktere stürzt und anhand deren Leben sozusagen die globale Handlung erzählst, sondern die globale Handlung ist das eigentlich Interessante. Und das ist das, was ich an Sci-Fi liebe, dass du so Gedankenkonstrukte hast, dass du weltenumspannende Ideen irgendwie erzählen kannst. Und wenn du dann einen einzelnen Menschen nimmst, das ist ja immer nur eine Hilfestellung, das verdaubar zu machen irgendwie, sich emotional zu involvieren und dranbleiben zu können. Und das ist ja eigentlich überflüssig, wenn man sich an der Idee begeistern kann. So, dann ist das doch Quatsch, das da durch diesen Flaschenhals der einzelnen Charaktere zu pressen. Und das macht das Buch halt hervorragend. Da geht es wirklich um die große ganze Idee. Natürlich gibt es da wichtige Charaktere, aber es gibt sehr viele Charaktere. Und es ist auch manchmal so, dass Charaktere einfach aufhören zu existieren, weil sie halt ihren Dienst getan haben und sterben, wie es einfach in der Welt und in der Realität der Fall ist. Du musst nicht jemanden mit einer Plot-Armor ausstatten, weil das der Charakter ist, mit dem man sich identifiziert. Wir alle erinnern uns, und das sind wir wieder bei Benioff und Weiss mit Game of Thrones, erste Staffel, Achtung Spoiler, als Ned Stark auf einmal ermordet wird und alle konnten das nicht glauben, weil hey, der wurde so aufgebaut als Main-Character und woher nimmt denn bitte der Autor den Mut, sich dieses Charakters zu entledigen? Den hätte er doch wunderbar noch benutzen können. Ja, aber so, genauso ist es ja richtig. Menschen sterben und das mag ich sehr, sehr an dem Buch. Und von daher habe ich von vornherein natürlich gedacht, okay, zum einen dieses unfassbar große Thema, diese Jahrhunderte, die das umspannt, das wird sehr schwer, das umzusetzen, insbesondere weil dann auch ab Buch 2 und 3 ja vielleicht dann auch noch visuelle Dinge hinzukommen, ne, die schwierig sind umzusetzen. Aber es wurde trotzdem gemacht und es war auch eine Frage der Zeit, weil einfach der Stoff ist ja mega gut.
Ich habe im Vorfeld mir die ersten anderthalb Folgen vom Three Body Podcast angehört. Also das ist von Netflix selber ein Podcast, den sie begleitend zu der Serie herausgebracht haben und wo sie eben auch mit den Showrunnern unter anderem sprechen. Und da war das auch ein Thema, wie man sich an solche großen Bücher heranwagt. Und da haben sie auch Game of Thrones als Beispiel genannt. Und zwar auch genau die Red Wedding, die du gerade angesprochen hast. Und dass sie
ja, die ist ein bisschen später. Die Red Wedding ist dann als der Sohn, Robb Stark.
Ach so, du hast Ned Stark gerade gemeint.
Ich hatte Ned Stark direkt erste Staffel. Aber ja, okay. Das ist auch ein gutes Beispiel, weil da werden dann noch sogar noch mehrere liebgewonnene Charaktere vernichtet.
Ich hatte irgendwie gerade Robb Stark gehört, weil sie nämlich auch meinten, dass sie ganz lange sich nicht sicher waren, ob Game of Thrones so ein Erfolg werden würde. Und sie dachten, es gibt diese eine Folge, und sie meinten die Red Wedding, wenn sie die erreicht haben und die zündet, dann sind sie sich sicher, dass der Rest funktioniert. Und es gäbe wohl in der zweiten Staffel von hier Three Body Problem auch diese eine Folge, auf die sie so gefühlt hinarbeiten. Und ich frage mich aber, wie mutig das halt auch ist, zu sagen, die ist erst in der zweiten Staffel. Wir machen mal eine ganze Staffel, sowohl bei Game of Thrones als auch bei Three Body Problem. Und die Folge, auf die wir alles setzen, die kommt dann irgendwann in der zweiten Staffel.
Vor allem, wenn du halt, sag ich mal, dieses Stigma hast, dass du schon eine Serie, sag ich mal, in den Abgrund gerissen hast. Also ich meine, es ist ja für viele Leute so, dass, naja, nach und nach gewisse Merkmale an Game of Thrones festgemacht worden sind, die man ja nicht mehr so wirklich toll fand, wie Gewalt oder Sex, die plötzlich auftauchen und so keine richtige Herleitung haben, aber die Leute halt schon gemerkt haben, dass es irgendwie so eine Art Formel ist, dass es irgendwie ein Erfolgsgarant ist oder irgendwie etwas, worüber man halt spricht, dass die Serie halt in den sozialen Medien oder generell überall diskutiert wird, wie hart das schon wieder war und so weiter. Und dann hast du natürlich das Problem, die haben halt schon mal eine Adaption gemacht und die ist schon mal nicht so gut geworden. Und ich finde, gerade bei Three Body Problems merkt man, man kommt immer an gewisse Stellen, wo man halt dann im Zwiespalt ist. Ist das jetzt eine Benioff & Weiss-Geschichte so oder muss man das jetzt quasi so machen, weil es nicht anders geht aufgrund eben der Vorlage? Also beziehungsweise ist das etwas, was die Vorlage irgendwo hergibt oder hervorruft oder einfach nur, dass die alten Mechanismen, die alten Formeln, die alten Erfolgsgaranten, die da irgendwie eine Rolle spielen? Das fand ich gerade in den ersten Folgen, wo noch mehr Gewalt gezeigt worden ist oder noch mehr Sachen gezeigt worden sind, die eher ein bisschen verstörend sind, fand ich das auffälliger als zum Beispiel gegen Ende der ersten Staffel, wo es eigentlich relativ ruhig wird und gar nichts mehr in dieser Richtung vorkommt.
Bevor ich jetzt loslege, wie hoch ist die Spoiler-Gefahr in diesem Podcast?
Hier wird heute gespoilert. Ich meine, die Serie ist ja jetzt draußen, die läuft jetzt auch schon eine ganze Zeit lang. Sie war jetzt auch schon erfolgreich auf allen möglichen Ländern oder in allen möglichen Ländern auf Platz 1. So. Also dementsprechend, wir können komplett frei reden. Ich würde nur einmal vielleicht ganz zu Beginn nochmal kurz versuchen, die Handlung ganz kurz runterzubrechen. Also es geht halt im Prinzip um diese Wissenschaftlerin Ye Jin Ye, die du genannt hast, die in der Kulturrevolution aufwächst und mit ansehen muss, wie ihr Vater im Namen der Kulturrevolution umgebracht wird. Sie selbst wird durch mehrere Gefängnisse und Arbeitslager und so weiter gejagt, bis sie dann letztendlich bei einer, wie soll man sagen, Forschungsstation landet, die versucht halt rauszufinden, ob es im All Leben gibt oder irgendwie, ob man mit irgendjemandem Kontakt aufnehmen kann. Und das gelingt ihr auch. Und weil sie aber halt eher pessimistisch ist, sagt sie den Außerirdischen, ey, wir können eh nicht mehr gerettet werden, kommt ruhig hierher. Trotz irgendeiner Warnung, die sie vorher gehört hat, dass diese Außerirdischen diese Welt zerstören würden, sagt sie, nee, ist mir egal, uns ist nicht mehr zu helfen, kommt gern vorbei, guckt, was übrig ist. Und dann gibt es parallel dazu den Handlungsstrang von 5 Oxford-Studenten, die alle irgendwo in der Wissenschaft oder auch in der Wirtschaft relativ erfolgreich sind und die durch jüngst vorgekommene Ereignisse jetzt plötzlich alle in ihrer wissenschaftlichen Erkenntnis vor allem auf den Prüfstand gestellt werden oder in ihrem Glauben erschüttert werden. Und die werden halt so zu den Schlüsselfiguren einer Erkenntnis, dass nämlich ein außerirdisches Volk im Begriff ist, zur Erde zu reisen und in 400 Jahren bei uns ankommen wird. Aber zu diesem Zweck, um halt, sag ich mal, auf unserem Planeten irgendwie Fuß zu fassen, zu landen oder sonst irgendwas, haben sie unter anderem technische Gerätschaften auf die Erde geschickt und auch 2, wie nennt man das, Supercomputer?
Sophone
wären sie genannt. Ja, also Sophone wäre ihr Name, aber was?
Das sind im Prinzip, also die, und da verschmilzt dann Hard Sci-Fi auch mit Fantasy ein bisschen, weil die Idee ist, dass diese Sophonen quasi aus der 4. Dimension stammen und die werden dann quasi in die 3. Dimension runtergebracht und entfaltet, wodurch die eine planetenüberspannende Größe erreichen. Dann werden die technisch bestückt und wieder, also so quasi mit irgendwelchen Computern oder so, wenn du so willst. Und dann, so wird es halt auch dort visuell gezeigt. Und dann werden die wieder zurückgeschickt in die 4. Dimension und haben da aber so eine Art Bewusstsein, so eine Art KI-Bewusstsein. Und der Kniff ist, dass die gepaart sind, ne? Und das eine Pärchen bleibt bei denen auf dem Planeten und das andere kommt zur Erde. Und dadurch können die quasi instant ohne Zeitverlust kommunizieren und manipulieren. Und davon gibt es halt 2 Sophonenpärchen. Und das ist natürlich ein erzählerischer Kniff, weil der Autor sich natürlich auch überlegt haben muss, inwiefern kann dann jetzt diese außerirdische Zivilisation, die jetzt kommen, wenn sie erst in 400 Jahren anreisen, jetzt schon die Erde gefährden, manipulieren und das
bereit machen.
Und das ist ja wichtig, weil sonst könnte die Erde ja einfach sagen, okay, pass auf, wir haben jetzt 400 Jahre Zeit, wir entwickeln uns jetzt rasant mit dem einzigen Ziel, den technologischen Rückstand aufzuholen, um dann eine finale Schlacht gegen die zu schlagen. Und das muss ja verhindert werden. Und das wird dann über diese Sophonen erzählt. Ich werde das gleich noch ein bisschen weiter ausführen können. Du warst noch bei der Inhaltsangabe.
Ja, du, also die Außerirdischen haben halt diese Sophonen auf den Planeten geschickt, um uns halt eben zu überwachen, um uns zu manipulieren, um uns daran zu hindern, uns schneller zu entwickeln als sie, beziehungsweise uns so weit zu entwickeln, dass wir eine Chance gegen sie hätten oder ihre Invasion, ihren Übergriff, ihren Einmarsch irgendwie abwenden können. Und darum geht es eigentlich im Prinzip, dass diese 5 halt irgendwie jetzt mit einer Weltregierung oder mit einer Geheimorganisation versuchen zusammenzuarbeiten, eben diese Invasion oder diesen Einmarsch der Außerirdischen abzuwenden. Was halt insofern philosophische Fragen aufwirft, weil das halt erst in 400 Jahren passieren wird, zum Zeitpunkt der ersten Staffel.
Ja, genau. Und das ist im Buch auch so. Und das ist ja eben das Geile daran. Deswegen sagte ich vorhin, dass die Idee das ist, was eigentlich cool ist und nicht die einzelnen Charaktere. Da gibt es halt ein paar, die auch wichtig sind und ich spoil nicht zu viel, weil es wird in der Serie eigentlich auch gezeigt. Es gibt dann so eine Kryokammer, die dann da entwickelt wird, die es Menschen erlaubt, in die Zukunft zu reisen, auf die Art und Weise, dass sie einfach quasi gekühlt gelagert werden und da nicht altern oder weniger schnell altern. Deswegen werden einige Charaktere eine menschliche Lebensspanne überdauern und auch länger an der Handlung teilhaben können. Es ist natürlich in der Serie sehr gekürzt. Also das Buch ist wirklich dick und die Serie hat sich gewisse Säulen genommen und die dort verarbeitet und das macht sie auch ganz gut.
Also in Anbetracht der Tatsache, was ich so alles gelesen habe und was halt alles vorkommt. Allein, es gibt ja diese ETO, also diese...
Earth Trisolariana Organization.
Genau, ja. Earth Trisolaris oder Trisolaria Organization. Das sind Menschen, die von der Existenz der Trisolaria, der Außerirdischen, wissen, die bereit sind, sag ich mal, entweder die Erde bereitwillig zu überlassen, die glauben, sie könnten vielleicht noch irgendwie mit den Außerirdischen zusammenleben und die halt eine sichere Vernichtung der Menschheit hervorsehen. Also selbst diese ETO splittet sich ja in drei Gruppen auf, wie ich gelesen habe.
Genau.
Und das wird in der Serie zum Beispiel auch nicht thematisiert.
Sehr vieles wird dort vereinfacht, runtergebrochen. Und das musst du aber auch machen, weil das anders nicht funktioniert und auch den Zuschauer oder Zuschauerin überfordern würde, glaube ich, die Komplexität da einfach nachzuvollziehen. Und das ist halt oft so bei Büchern, also je länger, umfangreicher sie sind, desto schwieriger ist es, das umzusetzen. Und natürlich sind Leute, die das Buch gelesen haben, dann immer ein bisschen pikiert und denken sich, okay, so viele Sachen wurden verändert und weggelassen, das ist nicht mehr mein Buch und ich finde die Serie deswegen scheiße. Ich finde, man muss grundsätzlich unterscheiden können zwischen diesen beiden Medien. Das ist eine Buchvorlage. Und es ist nicht, hat nicht den Anspruch, das Buch 1:1 umzusetzen. Und deswegen muss man die Serie isoliert betrachten. Weil das ist, du kannst nicht jedem, der das Buch gelesen hat, gerecht werden und sagen, ich mache jetzt die Serie, die der Leser an seinem Kopf hatte und setze die so um. Es funktioniert nicht. Also alle, die es bewerten, lest das Buch, wenn ihr das Buch geil findet. Es ist geil, aber gebt der Serie eine Chance und seid nicht zu sehr darauf fixiert, welche Charaktere kommen darin vor, was wurde verändert, weil dann wird man relativ schnell sich nur noch auf Dinge konzentrieren, die einem fehlen und die nicht so gut sind und dann wird die Bewertung der Serie auch nicht besonders gut ausfallen.
Ich habe auch von den beiden Showrunnern eben in dem besagten Podcast gehört, dass sie eben auch manche Entscheidungen bewusst so getroffen haben, anders als das Buch, weil sie eben auch in diesem anderen Medium anders funktionieren oder eben nicht funktioniert hätten, wie es eben im Buch funktioniert. Du hast ja eben angesprochen, die ganzen Charaktere, die vorkommen, die auf denen liegt gar nicht so ein großer Fokus. So. Und es geht eigentlich eher ums große Ganze. Und die interagieren auch eigentlich wohl gar nicht so viel miteinander. Also diese Freundesgruppe, die wir aus der Serie kennen, die gibt's ja so, glaube ich, gar nicht im Buch, wenn ich das so richtig verstanden habe.
Ja, also das ist ein Punkt mit den Charakteren. Die sind natürlich ganz anders gestaltet. Also erstmal ist im Buch viel in China, es sind viele chinesische Leute. Und die sind natürlich alle älter und haben einen gewissen Werdegang. Und in der Serie ist es ja so, das ist so eine Clique, die sind teilweise wunderschöne Menschen, die jung sind, aber trotzdem schon Vorstände von irgendwelchen bahnbrechenden Technologieunternehmen, sei es jetzt zum Beispiel die Nanotechnologie oder in der Wirtschaft irgendwie so ein der eine hat ja diesen Snack-Händler da gebaut und ist reich geworden. Also die haben alle eine absurde Stellung schon, trotz ihrer jungen Jahre. Und da geht es dann viel halt auch um die Beziehung dieser Leute miteinander. Wer macht da mit wem was in der Freundesgruppe? Und so hat man das Gefühl, dass aus diesem gigantisch großen Bild so ein Brennglas geformt wird, was dann auf so eine Clique sich runterbricht. Und das ist natürlich jetzt, wenn man das als Leser des Buches betrachtet, fühlt man sich dann ein bisschen von gekränkt.
Ja, also es ist auch die Frage, auch als Guckerin der Serie, wie logisch das ist, dass das auch allen diesen Leuten passiert. Also so viele verschiedene Sachen, die auch gar nicht wirklich miteinander zu tun hängen, passieren zufällig diesen 5 Leuten, die auch noch zufällig in dieser Clique zusammengehören. Aber ich denke schon oder ich verstehe in gewissem Maße, warum das erzählerisch für eine Serie Sinn gemacht hat, diese Charaktere miteinander zu verbinden, um da irgendwie nochmal eine andere Ebene aufzumachen. Da schüttelt aber ein Daniel den Kopf.
Naja, also ich weiß nicht. Gerade diese Freundschaft, muss ich sagen, steht dem, was für mich dann halt auch entscheidend und interessant ist an der ganzen Geschichte. Wie geht der Planet um? Wie gehen wir alle damit um? Weil das sind ja wirklich Dinge, die wir halt, wenn sowas, wenn wir heutzutage sowas erfahren würden, dann würde ein so großes und komplexes Geflecht an Reaktionen und sag ich mal, Dingen in Gang gesetzt werden. Ja? Und ich finde eben durch diese Konzentration auf diese 5 Figuren, ich verstehe auch, warum man das gemacht hat. Aber ich denke mir halt, auf der anderen Seite, es gab eine Serie namens Sense8, die hat es halt auch geschafft, verschiedene Menschen aus verschiedenen Ländern irgendwie zusammenzubringen, weil sie eine gewisse Gemeinsamkeit haben, beziehungsweise weil sie halt alle Teil einer gewissen größeren Sache sind. Und diese Globalität fand ich da ein bisschen besser vermittelt als eben durch Three Body Problems, wo es eigentlich fast immer ein englisches Problem ist.
Ja, ich verstehe das mit der Globalität. Das fehlt mir auch. Der Grund, warum die Showrunner das gemacht haben, oder halt, dass sie sich überlegt haben, es ist eine Freundesgruppe in diesen Mittelpunkt zu rücken, ist natürlich auch ein bisschen dem geschuldet, dass das ja auch massentauglich sein muss. Ne? Also wir haben gerade schon gesagt, es ist gerade Netflix Platz 1 in verschiedensten Ländern. Welche Sci-Fi-Serie oder Hard-Sci-Fi-Serie hat das in den letzten Jahren geschafft?
Ja, und das ist aber der Kompromiss, den du machen musst. Und da sage ich halt als, das ist ja bei allen Themen so, wo man Leidenschaft hat. Guckt euch mal die öffentliche Darstellung von Computerspielen an. Wie viele von uns haben schon mal gesehen in einem Film, in einer Serie, wenn irgendjemand zockt und haben sich darüber abgefuckt, wie hält der den Controller? Wie drückt der die Tasten? Und du merkst, der hat in seinem Leben noch nie irgendwas gezockt und der wird jetzt in diesem Film als so ein Klischee-Gamer dargestellt. Und das ist so, jeder hat so Themen, in denen er steckt. Und wenn die dann massentauglich umgesetzt werden, wird man nie oder in den seltensten Fällen zufriedengestellt, weil man immer denkt, ey, ihr zeigt keinen Respekt gegenüber diesem Thema, sondern ihr versucht da irgendein Klischee zu reproduzieren und es ist ganz offensichtlich an Leute gerichtet, die damit nichts anfangen können. Und so ist es in der Sci-Fi halt auch. Ich lese sehr viele Sci-Fi-Bücher, ich gucke eigentlich alle Sci-Fi-Serien und für mich ist eben das Spannende an Sci-Fi sind nicht die Charaktere, aber das Spannende nochmal, auf die Gefahr, dass ich mich wiederhole, ist, es ist die Idee. Zu überlegen, wie kann eine Zukunft aussehen, sowohl technologisch als auch gesellschaftlich. Wohin kann das führen? Und was hat man denn vielleicht, wenn man das so aufmacht, wie eine zukünftige Gesellschaft funktionieren kann mit diesen Technologien? Was sind denn vielleicht die zwischenmenschlichen Dilemma, Probleme, Herausforderungen, die sich daraus ergeben? Und das bleibt natürlich oftmals auf der Strecke. Und das ist halt auch bei Three-Body-Problem so, dass das an sich an Massenpublikum richtet und das muss irgendwie verköstigt werden und das muss spannend sein und die Schauspielerinnen und Schauspieler müssen irgendwie gut aussehen, weil man, wenn man, wow, die eine Nanotechnologie, ist einfach so schön,
wie schön sie ist.
Ja. So, sorry, kann mir keiner erzählen, dass Leute gucken sich gerne schöne Menschen an.
Ja.
So, und das ist ja ganz offensichtlich und in der Buchvorlage brauchst du das nicht.
Ja.
Da spielt das keine Rolle. Und deswegen nochmal, also man muss das wirklich ein Stück weit vom Buch trennen, was die Erwartungshaltung angeht, weil das natürlich auf dieser Ebene, diese geile Idee, sich global auszumalen, da muss die Serie scheitern, die Netflix-Serie, das kann die nicht machen. Die Frage ist aber trotzdem, könnte sie mehr machen?
Könnte sie mehr machen, ja. Ich glaube auch, was ein großes Problem von vornherein ist, ein so abstraktes Buch. Ja, weil da ja wohl Gedankenkonstrukte und also auch gerade durch diese zeitlichen Dimensionen, die da entstehen, das sind ja Dinge, die schon von vornherein, sag ich mal, eine Serie gar nicht erst erfüllen kann, eben weil man ja schon von vornherein sich dafür entscheiden muss, ich muss irgendwas darstellen. Und wenn das halt in deinem Auge nicht abstrakt genug ist, dann habe ich halt von vornherein verloren. Aber ich bin halt nun gewissen Gesetzmäßigkeiten eben eines visuellen Mediums unterworfen und habe nicht die gedankliche Freiheit, die ein Buch hat. Ja, also das ist, glaube ich, dann schon von vornherein. Also wenn man da schon, sag ich mal, den Kritikhebel ansetzt, dann hat die Serie auch einfach keine Chance. Und ich finde es auch ein bisschen unfair, schon von vornherein irgendwie dann zu limitieren und zu sagen, ja, die kann ja gar nicht erstmal also das alles zeigen, was das Buch irgendwie aufgebaut hat. Nein, wird sie nicht. Wird sie wahrscheinlich nicht. Ich habe auch gehört, es gibt in der Serie sehen wir ja immer wieder diese Helme, eine Art virtuelle Realität, eine Software oder eine Technik, die die Außerirdischen uns quasi halt, ich habe nicht ganz verstanden, wie wir das überhaupt bekommen haben.
Das wollte ich auch fragen.
Ja. Aber sie haben es ja uns irgendwie, ich denke mal, die Daten dafür übermittelt und ich schätze mal, irgendjemand auf der Erde wird diese Helme, diese Virtual Reality Helme, wird die gebaut haben, sodass sie halt verschickt werden können, um diejenigen auszuwählen, die in der Lage sind, die Situation der Trisolarier zu verstehen und B, dann halt vielleicht irgendwie eine Koexistenz oder irgendwie ein Zusammenleben zu finden oder sonst irgendwas. Also für diejenigen sind ja diese virtuellen Realitäten als so gesehen Test gedacht, also zumindest das ist das, was ich anhand der Serie gesehen habe.
Mhm.
Und ich habe dann halt noch gelesen, im Buch ist es zum Beispiel deutlich mehr. Es ist ein Anzug, es ist eine Matte, es ist irgendwie auch ein Helm, glaube ich, aber das ist schon alles deutlich umfangreicher, was die da halt quasi uns zur Verfügung stellen, um mit ihnen so gesehen auch in Kontakt zu treten.
Ja, ich habe mir die chinesische Serie angeschaut und da ist es auch, so wie du sagst, oder wie es dann eben im Buch ist, auch mehr. Also die haben auch irgendwelche so Handschuhe an und die laufen auf so einer Matte und haben eben auch eine VR-Brille, die auch noch Kabel dran hat.
Ja.
So wie man halt jetzt vielleicht sogar wirklich, also es gibt ja wirklich schon VR-Brillen oder so ganze Gestelle, die an irgendeinem Punkt sind, wo du dann wirklich darin laufen kannst. Und so sieht das auch aus in der chinesischen Variante. Also ich denke, da war auch sehr viel künstlerische Freiheit
ja.
am Werk bei der Netflix-Serie. Was auch wieder, also ich habe jetzt schon einige ja so Werbepostings von Influencern und Influencerinnen gesehen von Three Body Problem. Und die haben natürlich alle diese Hochglanz Brille bekommen. Und da frage ich mich auch, wie viel da schon Hintergedanken drin waren, so ein Gimmick zu bauen für die Serie, was nicht nur in der Serie cool aussieht, vielleicht ein bisschen schwer zu erklären ist, ne, wie du gerade sagst, wo haben die das her, wie haben die das gebaut, wie funktioniert das, sondern was eben auch darüber hinaus dann als Marketingmaßnahmen funktioniert.
Ja, aber das meine ich. Das finde ich zum Beispiel wirklich in Ordnung, das einfach so ein bisschen zu vereinfachen, zu sagen, hey, du setzt dir das Ding auf und hast das Gefühl, du bist halt in dieser Realität so.
Aber ich hätte gerne einmal gehört, wie sie das gemacht haben. Also ob, selbst wenn es nur gehießen hätte, die Sophone haben das aus dem Nichts erschaffen, aber ich hätte es gerne einmal in irgendeiner Art und Weise verstanden, wo die herkommen.
Naja, das wäre jetzt halt meine Frage. Ich denke, wird es nochmal erklärt im Buch?
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, das ist auch zu lange her, um mich da an jedes Detail zu erinnern. Es ist aber auch irrelevant, wenn man sich jetzt über den Realitätsgrad dieses Headsets Gedanken macht, dann wird man noch auf ganz andere Probleme stoßen. Fakt ist, es geht darum, und man sollte sich eher fragen, was ist der Zweck dieses Headsets? Und das macht ja die Lebensrealität dieser Trisolarianer. Du sagst immer
Trisolara gelesen.
Weil ich sage immer IA noch dahinter. Warum? Ist das wahrscheinlich grammatikalisch völliger Quatsch? Trisolara.
Und sie werden auch Santi genannt. Ne?
Ja, die Santi.
Ja, komm, lassen wir uns Santi nennen, oder?
Santi.
Ja.
Jedenfalls, es geht darum, deren Lebensrealität erstmal begreifbar zu machen. Aus welcher Situation kommen die? Und eventuell ist es natürlich auch ein Rekrutierungstool. Es sind ja verschiedene Tests, die man da durchlaufen muss, um sich geeignet zu zeigen, um eben in diese Organisation mitzumachen. Und dann gibt's ja auch im Buch, Schröcker, du hast es erwähnt, eine Aufspaltung dieser Organisation, die Aliens willkommen heißen möchte. Und eine Strömung will ja auch denen helfen, dieses Three-Body-Problem zu lösen. Du hast noch gar nicht erwähnt, was das eigentlich ist. Das würde ich kurz mal nachreichen, weil das nämlich von zentraler Bedeutung für die Motivation der Aliens ist. Und dann können wir danach noch auch übersprechen, weil Motivation ist für mich so auch ein zentrales Element einer guten Geschichte. Wenn jemand nur böse ist, aus Gesinnungsgründen und du kannst deine Motivation nicht nachvollziehen, wertet das für mich eine Geschichte immer ab. Das mache ich an Stephen King zum Beispiel überhaupt nicht. Er macht sowas gerne. Und bei diesem Buch und auch bei der Serie ist es schon so, dass du die Motivation der meisten Leute gut nachvollziehen kannst. Und das ist verdammt wichtig. Und jetzt ist es so, dass dieser Titel Three-Body-Problem bezieht sich auf ein mathematisches Problem. Wenn du drei Körper hast, die sich umeinander, also in wechselseitiger Gravitationsbeziehung umeinander herum bewegen, dann kannst du nicht vorher berechnen, welchen Weg die gehen werden. Das hat für die Santi folgende Bewandtnis. Die sind also ein Planet, der von drei Sonnen umgeben ist. Und diese drei Sonnen bewegen sich halt und haben halt durch diese Wechselwirkung, kannst du es nicht berechnen. Und dann kommt es halt immer zu Naturkatastrophen auf deren Heimatplaneten. Es können Dürren sein, Überschwemmungen, Hitzewellen, was auch immer. Und diese Naturkatastrophen, die löschen halt regelmäßig die Zivilisation aus. Nicht das Leben an sich, weil die sehr robust sind. Die können sich austrocknen und dann kann man die so zusammenrollen wie ein altes Pergament und dann kann man die verstauen und in Sicherheit bringen. Und wenn dann ein stabiles Zeitalter bevorsteht, dann werden die sozusagen wieder mit Flüssigkeit gefüllt und zum Leben zurückerweckt. Es gibt lustigerweise auch so einen Fisch, der das macht, der sich komplett austrocknet und überlebt. Und wenn man den zurück ins Wasser schmeißt, dann saugt er die Flüssigkeit auf und ist wieder lebendig. Also das ist nicht so abwegig, der Gedanke tatsächlich.
Ja, wir haben die Santi ja noch nicht wirklich gesehen. Vielleicht sehen die ja so aus wie so Fische. Und das, was sie uns da zeigen, soll ja nur menschlich sein, damit wir es nachvollziehen können. Oder vielleicht sind die ja in Wirklichkeit
jedenfalls
fischähnlich.
Hast du halt in dieser VR-Brille dann halt diese Aufgabe, da wird es erstmal grundsätzlich gezeigt, was die Lebensumstände sind und dann geht es aber eben auch darum, wer ist in der Lage, dieses Problem zu lösen, weil das würde denen ja zum Beispiel auch helfen zu überleben, wenn die genau berechnen könnten, wann hast du ein stabiles Zeitalter, wann passieren welche Katastrophen, dann könnten die sich darauf einstellen und ihre Zivilisation würde vielleicht nicht jedes Mal zerschmettert werden. Und für die ist natürlich dann zu sagen, okay, wir sind jetzt gerade an einem Punkt, wir haben jetzt so lange ein stabiles Zeitalter gehabt, dass wir zivilisatorisch auf so einer Höhe sind, dass wir in der Lage sind, einen anderen Planeten zu besiedeln. dann müssen die natürlich auch dieses Zeitfenster nutzen, weil die ja nicht wissen, wann werden wir komplett wieder ins Steinzeit versetzt durch irgendeine Naturkatastrophe. So, das passiert halt mit diesen Headsets. Und wie die jetzt zustande kommen, ob jetzt die Sophonen, also ne, diese kleinen Teilchen, die dann mit denen man kommunizieren kann, ob die jetzt eine Anleitung dieser Organisation diktiert haben, wie man die baut oder was auch immer, das finde ich nicht so zentral.
Ich finde es aber halt, also das ist, ich sehe es auch so, es ist nicht wirklich absolut zentral, weil das eigentliche Problem ist ein anderes. Es ist halt wieder so typisch Mensch. Mich hätte es interessiert.
Ja, ich sag ja mich auch. Also ich hätte auch jede Art von Erklärung einfach akzeptiert, aber ich hätte einfach gern irgendeine.
Naja, du kannst dir selber eine machen, das meine ich. Also das ist so, du kannst, so wie das jetzt in der chinesischen Variante dann dargestellt wird, das ist ja sehr nah an dem, was es heute schon gibt. Mhm. So. Sieht aber auch ein bisschen scheiße aus. Mhm. Und so wie es in der Serie umgesetzt wird, ist es natürlich auch wieder so ein Moment, warte mal. Das Ding ist hier 4-5 Generationen über dem, was wir derzeit haben. Das ist ja so ein kleiner Gänsehautmoment auch, wo die zum ersten Mal so kleine Hinweise erhalten. Warte mal, mit was haben wir das hier eigentlich zu tun? Das ist Technologie, die kann es eigentlich gar nicht geben, weil die natürlich eher so erklärt wird, dass die mit deinem Gehirn interagiert. Und am Ende ist ja dein Gehirn interpretiert die Signale, die deine Sinne dir schicken. Ob das jetzt Sehen ist, Riechen, Tasten, das ist ja im Gehirn funktioniert das so. Das kannst du ja dann auch sagen, okay, du hast diese Brille auf und sie interagiert direkt mit deinem Hirn und gaukelt dir Realitäten vor, in denen du dich nicht befindest. Also das ist ja vielleicht neurologisch irgendwie für einen Laien, der keine Ahnung hat, zu akzeptieren, wie dieses Headset funktioniert. Und das meine ich, ob jetzt die Santee jetzt diese Form von Bauanleitung gesendet haben.
Ja.
Und dazu muss man auch sagen, dass diese Organisation, das ist im Buch auch anders als im Film, die hat eine Grundfinanzierung durch einen steinreichen Menschen, der sehr naturverbunden ist. Und der lernt dann ja diese ich kann das auch nicht aussprechen, jedenfalls diese Hauptdarstellerin. Die lernt er kennen, im Buch ist es anders als im Film, ist aber jetzt auch zu verschmerzen. Jedenfalls er hat diese Mittel, um diese Organisation aufzubauen. Er baut dann so einen riesigen Öltanker um, er hat ein Vermögen geerbt durch seine Eltern und baut dann einen riesigen Öltanker oder Containerschiff um dort eine mobile Basis für diese Organisation aufzubauen. Und der kann im Zweifel halt auch Sachen einfach bauen, kommt an Rohstoffe, an Manufakturen ran oder was auch immer. So dadurch wird das erklärt.
Ich habe aber an dieser Brille eigentlich eine ganz andere Kritik, weil ich finde das eigentlich einen super spannenden Aspekt in dieser Serie. Also sowohl diese Brille, wo kommt die her? Okay, sie ist uns so und so viele Generationen überlegen in der Art und Weise, wie sie funktioniert. Sie sind in dieser virtuellen Welt, sie müssen da diese Rätsel lösen, bis sie irgendwann drauf kommen. Ah ja, okay, das Level 1 war ja, die müssen rausfinden, es gibt diese drei Sonnen, es gibt das Three-Body-Problem. Level 2 war, diese Bewegungen sind nicht vorhersehbar, wie du es gerade erklärt hast, Nils. Und Level 3 ist dann, dass sie checken sollen, es geht gar nicht um den Planeten, sondern es geht eben um die Bevölkerung und wie man die rettet quasi. Und das alles fand ich in dieser Serie super spannend. Und als das dann aufgelöst war, es war irgendwie Ende Folge 3, ist das alles durch. Dann sind die Brillen eigentlich nicht mehr relevant, die kommen so vereinzelt zweimal noch kurz vor. Diese ganze virtuelle Welt ist gar nicht mehr relevant, diese Rätsel oder diese Level sind so durchgespielt. Und ich war erstmal enttäuscht, dass das vorbei ist. Also für mich hat die Serie bis zu diesem Punkt, bis Ende Folge 3, super funktioniert. Ich fand das super spannend. Ich fand auch genauso, kommen wir gleich noch zu, diesen Countdown super interessant. Was hat's damit auf sich? Der wird auch zeitgleich aufgelöst, was es damit auf sich hat. Und die Orgi, die diesen Countdown sieht, diese wunderschöne Frau, als sie ihr Projekt stoppt der Countdown und sie ist erstmal nicht mehr in Gefahr. So, und das sind alles Sachen, die mich so gepackt haben und als die dann weg waren, hat mich die Serie erstmal verloren.
Es wird aber erklärt. Also, ne? es wird
ja
erklärt.
Ja, natürlich wird es erklärt, aber das ist, also für mich hätte sich das so Mysterium, sag ich mal, entweder erst später in der Serie aufbauen sollen oder langsamer im Laufe der Serie, weil damit war für mich halt einfach super viel Spannung raus.
Ich muss auch sagen, ich finde, man hätte aus genau diesen ganzen, wir müssen rausfinden, warum bringen sich so viele Wissenschaftler um? Was haben diese Wissenschaftler rausgefunden? Was hat es mit diesem Countdown, den alle gesehen haben, auf sich? Und dann haben irgendwie alle die Gemeinsamkeit, oder viele haben die Gemeinsamkeit, sie haben alle an diesem Spiel teilgenommen, an dieser virtuellen Realität so. Hinzu kommt, ne, dass, naja, sowohl in dieser virtuellen Realität, also sowohl auf einem anderen Planeten als bei uns ja dieses Drei-Körper-Problem bekannt ist. Also wir haben uns ja schon auch damit beschäftigt, wie uns die Wissenschaftlerin Jin ja zu verstehen gibt, die ja ziemlich weit in diesem Test kommt und beziehungsweise diesen Test ja ganz entschlüsselt. Und ich habe mich auch gefragt, warum sie jetzt wirklich so aufs Gas drücken. Ich habe dann halt natürlich anhand, ich würde sagen, es geht bis Folge 4 ungefähr, aber ich merke dann halt natürlich anhand von Folge 4, okay, da ist ja noch eine ganze Menge anderer Kram drin. So, ne? Also, aber ich fand eigentlich jetzt im Nachhinein betrachtet, hätte die Serie jetzt 10 Folgen gehabt und sie hätten so dieses Mysterium bis zu Folge 5 gestreckt zum Beispiel, was meiner Ansicht nach durchaus möglich gewesen wäre, hätte ich es wahrscheinlich auch noch ein bisschen fesselnder gefunden. So, ja? Dass dann irgendwann, sage ich mal, dass man es auch nicht überreizen soll mit den Mysterien so wie ein J.J. Abrams und dann halt immer nur auf jede Antwort ein neues Fragezeichen aufmachen, finde ich auch nicht mehr die optimalste Vorgehensweise. Aber ja, ich fand es auch ein bisschen schnell alles abgehandelt.
In der chinesischen Serie, ich habe sie noch nicht durchgeguckt, also es gibt insgesamt 3 Staffeln, 10 Folgen. Ich habe die erste Staffel angefangen, bin jetzt so bei der Hälfte ungefähr, und habe mal ein bisschen so vorgespult, um zu schauen, wann da denn das mit dieser VR-Welt kommt. Das kommt auch erst irgendwie gegen 7. Folge, kommt erst diese VR-Welt in der chinesischen Serie vor. Und auch diesem Countdown wird in der chinesischen Serie eine ganze Folge oder sogar knapp 2 Folgen gewidmet und viel mehr so Wert drauf gelegt. Und für mich wird auch gerade dieser Countdown in der chinesischen Serie viel eindrücklicher vermittelt. Viel, also das, was das mit der Psyche macht, dass du die ganze Zeit diesen Countdown vor deinen Augen siehst und auch nicht weggucken kannst. Also in der Netflix-Serie hatte ich das Gefühl, sie sieht das irgendwo im Raum. Irgendwo sind da diese Zahlen im Raum. Aber in der chinesischen Serie sind die wirklich permanent in der Mitte deines Blickfelds. Egal, wo du hinguckst, auch sogar wenn du die Augen zumachst, siehst du immer diese Zahlen. Und was das mit dem Charakter, mit dem Äquivalent in der chinesischen Serie macht, fand ich viel, viel krasser vermittelt, tatsächlich.
Das ist in der Buchvorlage auch ganz anders. Da beginnt das natürlich auch ein bisschen mehr wie so eine kriminologische Untersuchung, weil das Buch kann sich den Luxus leisten, sich Zeit zu nehmen. Und da geht's in Phase 1 erstmal darum, wie, also die, nochmal zum zeitlichen Ablauf. Es gibt diese Revolution in China und das ist halt auch wichtig, um die Nachvollziehbarkeit der Handlung herzustellen. Weil die Ye Wenjie, die ist ja echt der meist hassbare Charakter aller Zeiten. Weil sie nichts weniger macht, als die komplette Menschheit zu verraten. Und weil sie irgendwie frustriert ist, sagt sie, die komplette Menschheit wird ausgerottet, weil ich mit dem, was hier passiert, unzufrieden bin. Und das ist ja der größtmögliche Hochverrat, den du an einer Spezies machen kannst. Deswegen ist sie für mich an der Liste der hassbaren Charaktere auf Platz 1, weil alles, was, ja, weil aufgrund der Skalierung, ne? Natürlich gibt es auch Mörder, es gibt viele hassbare Charaktere, aber wir reden hier von der kompletten Spezies. So, und deswegen ist dieser Aufgalopp mit der Gewalt, die du vorhin auch erzählt hast, weil du über die Stilelemente von Benjamin von Weiss gesprochen hast, wichtig, weil es die Entwicklung dieses Charakters zeigt, dass sie die Gewalt erfährt, dass sie aber auch dann im Nachgang ja in diesem Lager dann nochmal konfrontiert wird mit der Mörderin ihres Vaters, die auf dieser Bühne stand und als Eiferin der Revolution dann den Vater, der Gelehrter war und Physik unterrichtet hat, den dann einfach dort erschlagen hat. Und sie spricht mit ihr und hatte die Hoffnung, dort eine Form von Reue zu entdecken in ihr. Und sie war halt so reuelos und hat ihr im Prinzip erzählt, ja, die ganze Welt ist einfach so. Deal with it. Ich entschuldige mich nicht bei dir. So ist es halt. Und das hat ihr so, das war der letzte Funken Hoffnung, den sie verloren hat. Dass die Diagnose war schon vorher da, okay, die Menschheit ist scheiße, aber es gibt nicht mal mehr Hoffnung. Selbst in so einer Situation kriege ich hier keine Entschuldigung, kein Bedauern, keine Reue. Und dann kommt halt noch dieser Milliardär oder Millionär dazu. Im Buch ist es auch wieder ein bisschen anders. Und dieser, der ist ja sehr ökologisch radikal und will halt, für ihn ist jedes Lebewesen gleich viel wert. Und mit dem findet sie dann Verbündeten. Und die beiden beschließen dann im Prinzip diese Organisation dann aufzubauen. So. Aber diese Gewalt ist halt wichtig, um zu verstehen, weshalb sie die Menschheit verrät. Weil sie dann ja auch in dem Moment einfach nur so sagt, okay, kommt und helft uns. Sie sagt gar nicht erst, kommt und vernichtet uns, sondern sie hat schon so ein bisschen das Gefühl, bringt uns auf die richtige Spur.
Du hast sie so als hassenswert hingestellt.
Ja.
Ich muss sagen, ich habe sie nicht gehasst. Ich fand ihre,
ja, in der Serie nicht.
In
ja.
der Serie habe ich sie nicht gehasst, ja, weil ja. in der Serie fand ich ihre ganze Motivation nachvollziehbar.
Genau, aber sie hat nicht die Fähigkeit, aus ihrer eigenen Biografie herauszugehen und zu sehen, dass sie ein Leben von Milliarden Leben ist, was gelebt wird und dass vielleicht andere Leute in den Genuss von Liebe kommen, von Mitgefühl kommen, von vielen Qualitäten, die die Menschen haben. Diese Arroganz, diese Überheblichkeit, dass sie davon ausgeht, dass ihre persönliche Lebensrealität, ihre Erfahrung, die sie macht, deckungsgleich ist mit dem, was die ganze Menschheit erfährt und die ganze Menschheit ausmacht. Diese Hybris, das ist halt das, was sie so hassenswert macht, dass sie, obwohl sie hochintelligent ist, trotzdem diese Arroganz besitzt zu glauben, ja, alles, was mir persönlich passiert, das ist alles, was die Menschheit zu bieten hat. Und das kann man ihr nicht verzeihen.
Nee, das ist auf jeden Fall, wie gesagt, ich verstehe ihre Motivation, wo das herkommt, warum sie das gesagt hat. Fand ich, hat die Serie mir recht anschaulich wiedergebracht. Dass sie trotzdem jeden Menschen mit Mördern gleichsetzt und so weiter, ist natürlich der Fehler, den sie halt macht. Also dieses Pauschalisieren und wissentlich, ich sag jetzt mal, böse handelt. Ja, also im vollen geistigen Bewusstsein. Ein intelligenter Mensch, der sagt, alles egal, mir scheißegal, kommt vorbei, macht uns fertig oder beziehungsweise radiert uns so runter, wie es möglich ist und der Rest ist scheißegal. Da bin ich vollkommen bei dir. Also das Ding an sich, was sie halt rein philosophisch macht, so ist mit das Schlimmste. Weil sie ist ja kein dummer Mensch. Sie ist ja niemand, der irgendwie aus dem Affekt handelt oder sonst irgendwas, sondern sie ist jemand, der sich bewusst dazu entschieden hat, den Außerirdischen das zu sagen, weil sie eben aufgrund ihrer Erfahrung selbst keine Hoffnung mehr sieht.
Worauf ich hinaus wollte, als ich diesen viel zu langen Bogen geschlagen habe gerade, ist ja, dass so beginnt dieses Buch oder auch die Geschichte und dann kommt halt ein langer Teil, also gibt es einen Zeitsprung und diese Organisation arbeitet ja schon im Hintergrund sozusagen daran, die Erde invasionsreif zu machen und alles vorzubereiten. Und dazu gehören natürlich diese Headsets, diese Tests und dazu gehört auch dieser Countdown, der von den Santi natürlich dazu gedacht ist, die führenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem Spiel zu nehmen. Alle Leute, die in irgendeiner Form der Menschheit technologisch helfen können oder auch nur dem Geheimnis auf die Schliche zu kommen, die sollen rausgenommen werden. Und dieser Countdown dient eben dem Zweck, die daran zu hindern, an ihren Forschungsprojekten weiterzuarbeiten. Und das ist ganz wichtig, die geistige Elite der Menschheit soll aus dem Spiel genommen werden. Und dann geht es in dem Buch aber viel mehr darum, dass dieser Inspektor, der auch in der Serie, finde ich, einer meiner absoluten Lieblingscharaktere ist, von Benedict Wong gespielt, Dashi heißt er in der Netflix-Serie, dass die halt versuchen, rauszufinden, wie fast wie in einem Krimi, so okay, was ist das? Warum sterben die Leute alle? Was passiert da eigentlich? Und da ist viel mehr Raum über diesen Aspekt, ne? Und das ist in der Serie sehr eingedampft. Du bist sehr schnell irgendwie, machst du die Hälfte des ersten Buches durch. Ja. So.
Aber ich finde krass, halt, weil die Showrunner selber gesagt haben, die ersten Folgen sollten so procedural-mäßig sein, aber das ist ja, es ist ja total schnell einfach vom Tisch, das Thema, wie er da versucht rauszufinden, warum sich die Wissenschaftler umbringen.
Ich glaube auch, man hätte vielleicht hier mal ins Risiko gehen können und so ein bisschen mehr Spannung halt da reinbringen, ja. Und dann vielleicht mit einer zweiten Staffel diese ganzen philosophischen Fragen erstmal aufgreifen. So, dann hat man halt vielleicht erstmal so ein bisschen, ne, Leute angefixt, wie man halt irgendwie so ein bisschen auch auf dem Sci-Fi-Thriller so gesehen. Und dann versucht man halt eben das Philosophische, das Emotionale mit reinzubringen. Denn ich finde, also die Serie ist weder für mich voll der, weiß ich nicht, also ich bin noch nicht so gehypt wie zum Beispiel nach der ersten Staffel Game of Thrones, muss ich halt einfach sagen. Ich verstehe aber eine Menge von dem, was sie da gemacht haben, weil sie halt natürlich etwas machen müssen, was mit Game of Thrones halt nicht so gut klappte, einen Kompromiss finden. Und ich finde den Kompromiss oder die Kompromisse, die sie hier gefunden haben, sind mir nachvollziehbarer. Ich muss aber auch hinzufügen, ich hänge nicht so sehr an der Romanvorlage, weil ich die Romanvorlage nicht kenne.
Und das ist es, ja.
Ja, und das ist halt so, deswegen kann ich mit diesen Kompromissen und mit diesen Zugeständnissen oder mit diesen Verknappungen, kann ich schon ein bisschen besser leben, weil ich halt nichts habe, womit ich sie abgleiche. Ich muss aber trotzdem sagen, als jemand, der sich das halt einfach ganz normal angeguckt hat, ich habe es ein bisschen schade gefunden, dass gewisse Dinge halt nicht einfach noch mehr Luft und noch mehr Raum bekommen. Ja. Weil nämlich, wir haben hier eine Liebesgeschichte. Wir haben hier eine unerfüllte Liebesgeschichte. Ich weiß nicht, ob die im Buch vorkommt, aber die führt hier halt dazu, dass jemand sagt, ja komm, ich schicke mal alle ins Gehirn und mal gucken, ob es irgendwie ankommt. So, ne? Ich kann eh nichts mehr machen, ich bin todsterbenskrank. Die Liebe meines Lebens, der traue ich mich nicht irgendwie zu sagen, dass sie die Liebe meines Lebens ist und sie scheint es auch nicht zu erkennen. Ja? Also, was bleibt mir übrig als, naja, mein Gehirn vielleicht als Teil der Rettung der Menschheit ins All zu schicken. Und das ist ja noch das ganz Tragische. Es passiert ja noch nicht mal so, wie sie sich vorstellen, sondern sein Hirn wird wahrscheinlich jetzt auf ewig irgendwo im All rumtreiben und wahrscheinlich niemals gefunden werden. Was halt zum einen eine schöne Metapher ist auf die Liebesbeziehung, die er da hatte, oder beziehungsweise auf seine Beziehung zu der Wissenschaftlerin Jin, aber gleichzeitig halt ja so ein bisschen, ich weiß nicht, das hätte dramatisch oder von der Tragik her schon noch ein bisschen ausgekostet werden. Ich finde, das kommt leider.
Ja, aber sie widmen dem fast eine ganze Folge, ne?
Ich weiß, aber und das ist schon too late, too little. Das ist so das Ding, was halt, weil am Anfang hast du ja diese ganzen Sachen, die du auch noch erklären musst und so weiter, ja? Und dann hast du aber dir die Aufgabe gemacht, eine Figurenkonstellation zu installieren, die dir irgendwo, ja schon, weiß ich nicht, emotional näher kommen soll. Und das, finde ich, gelingt halt leider nicht mit allen Figuren. Ja,
für mich ist auch die Folge viel zu spät, weil zu dem Zeitpunkt war ich schon gelangweilt von der Serie. Und dann kommt so eine Folge, die nochmal super langweilig. Also ich finde zwar auch, genau wie du sagst, die Geschichte und auch die Interaktion zwischen diesen ganzen Charakteren, zwischen der Clique, die finde ich gut. Aber sie hätte mehr so verteilt eingestreut sein müssen, um dann eben auch diese größeren Themen erst später aufzulösen.
Ja, oder du müsstest halt auf so eine Figur, also ich meine ehrlich, auf so eine Figur wie Jack Rooney, hier diesen Lebensmittelhersteller, gespielt von John Bradley West, den wir auch aus Game of Thrones kennen. Ich fand ihn weder schauspielerisch wirklich gut, noch fand ich die Figur wirklich sinnvoll. So. Also die hat mir da gar nichts gegeben.
Er war so ein Comic-Relief.
Ja, aber mehr auch nicht.
Sie hat, sie erfüllt tatsächlich einen Zweck, den ihr vielleicht, also den man ihr zuschreiben kann. Und zwar ist er reich. Nee, naja, jetzt denkt ihr das mal zu Ende. Und er ist reich und er vermacht dem sterbenskranken Freund sein ganzes Geld. Und dann geht es ja darum, was macht er mit dem Geld? So. Und er kauft seiner Liebe diesen Stern.
Ja? Was vollkommen der Quatsch ist.
Ja, warum ist das Quatsch? Er kauft diesen Stern, weil das gehört zu so einem Programm, wo sie das Geld, was damit eingenommen wird, wiederum benutzen, um diese Forschung voranzutreiben.
Warum gibt es nicht direkt der Forschung?
Naja, weil das ja, es ist ja so gedacht, dass Leute diesen Stern kaufen können, um spenden zu können, und er spendet das Geld und er macht seiner Liebe noch eine romantische Freude.
Das ist aber nicht seine Motivation tatsächlich.
Okay, jetzt bin ich sehr gespannt.
Naja, du erkennst es ja auch, wenn er angesprochen wird, wenn es darum ging, ob er derjenige ist, der sein Gehirn zur Verfügung stellt.
Ach so,
da kommt dann ja irgendwann Thomas Wade, gespielt von Liam Cunningham, auch finde ich, der macht auch einen guten Job in
der
seiner Rolle.
Der macht einen guten Job, ja.
Und da macht er ja auch wirklich klar, er fühlt sich nicht der Menschheit verpflichtet und auch nicht den Bemühungen zu überleben, es interessiert ihn nicht. Die einzige Person, der er sich verpflichtet fühlt, ist halt seine große Liebe. Und wenn sie sagt, mach das mit dem Hirn, dann macht er das. Und wenn sie sagt, nein, dann macht das nicht. Und da wird halt klar, dass ihm es scheißegal ist, was jetzt mit dem Geld, das er für diesen Stern ausgibt, gemacht wird. Sondern er macht das als Liebesbeweis, als romantische Geste, weil er ja auch ihr nie sagt, dass er sie liebt. So, und das ist so, und er will ja auch nicht, dass sie rausfindet, von wem dieser Stern kommt.
Ja, das wollte ich gerade fragen, warum er es dann anonym macht.
Ja, er macht das, weil er eben uneitel ist und ihm geht es nicht darum, dass er davon was zurückbekommt. Ihm geht es darum, dass sie was bekommt und dass sie sich geliebt fühlt. Und
Und ich würde ergänzen, er will eigentlich nicht in die bereits existierende Beziehung, die Jin mit einem anderen Mann hat, will er auch noch großartig reinfuschen. So. Also dafür kann ich auch nachvollziehen. Das wäre ein Dick-Move zu sagen, ey, ich schenke dir einen Stern. Komm von mir, nicht von deinem Typ. Ja. So.
Ja, ich schenke dir auch einen Stern, aber meiner ist größer, meiner ist näher dran. Ja, aber genau. Es ist ja manchmal so, ihr kennt ja alle dieses Stilmittel mit dieser Pistole, also dass, wenn man irgendwo eine Knarre auftaucht in einem Theaterstück, dann muss sie auch irgendeine...
Check-offs-Gun,
genau, muss sie irgendwann nochmal wieder zum Einsatz kommen. Und eventuell passiert ja nochmal was. Jedenfalls. Nein, ich sag nicht in welcher Form oder so, ich sag nur, dass manchmal sind Sachen, die passieren so nebenbei und dann kommen die aber, wird dann nochmal drüber vielleicht gesprochen oder vielleicht irgendwas ist nochmal. Jedenfalls ist das nicht alles immer so trivial, wie man es vielleicht glaubt, wenn man die Geschichte nicht zu Ende kennt. Jedenfalls ist es so, wie ihr sagt, dass diese Charaktere zum einen eben wirklich dazu dienen, das konsumierbar zu machen und die Leute an der Stange zu halten. Und wenn die Serie als solche alleinstehend funktioniert, finde ich das auch okay. Es ist aber dem Stoff gegenüber natürlich ein bisschen schade, weil da ist noch viel mehr rauszuholen. Und ich hätte mir halt gewünscht, dass man den Mut hätte, so ein Meisterwerk auch atmen zu lassen und dem mehr Raum einzuräumen. Weil das Grundproblem ist, dass wir in einer sehr kurzweiligen Zeit leben, in der es den Leuten auch an Mut fehlt, sich für ein Budget zu committen. Was passiert denn, wenn das floppt? Und wenn du eben in der ersten Staffel dich zu sehr auf gewisse Sachen konzentrierst, kann es sein, dass es die Leute langweilt und dann schalten sie nicht ein und dann gibt es keine zweite Staffel. Und deswegen ist natürlich immer der Kompromiss, okay, wie viel ballern wir jetzt rein, um die Leute zu fesseln? Aber das Problem darin ist, wenn du die Leute dann damit fesselst, dann kann es halt passieren, dass du am Ende 3 Staffeln hast und du hättest aber 10 machen können.
Bei dem Punkt, die haben da so viel reingepackt, das war mein erster Eindruck, als ich den Trailer gesehen habe. Ich habe gedacht, das ist doch nicht eine Staffel, was die mir hier in dem Trailer zeigen. Also da habe ich auch noch nicht gewusst, dass es so eine VR-Welt gibt zum Beispiel. Aber da, ich habe echt gedacht, was wollen die denn alles abbilden? Weil du siehst da eben diese altertümlichen Outfits, die natürlich dann zu der VR-Welt gehört haben. Dann siehst du natürlich China zur Zeit der Kulturrevolution und dann siehst du natürlich die Jetztzeit und dann siehst du aber auch irgendwelche Raumschiffe schon da und denkst dir so, okay, was packen die alles in diese eine Staffel rein? Oh mein Gott. Ich sehe jetzt, wie sie es gemacht haben und denke mir halt auch, ja, aber hättet ihr euch ein bisschen mehr Zeit gelassen, hätte es für mich besser funktioniert.
Und das ist so ein bisschen das, was ich dann schade finde, weil ich eben der Meinung bin, dass da so viel geile Sachen drin stecken, die du hättest gut umsetzen können, dass du das nicht nötig hast. Und das ist halt die Blödheit der Leute sozusagen, dass man denen das nicht zutraut, dass sie eine Aufmerksamkeitsspanne haben, die auch mehrere Staffeln zulässt. Und das verschwendet am Ende halt viel.
Aber es ist halt leider auch das Dilemma mit dem Netflix, und da würde ich jetzt halt einfach mal für den Streamer argumentieren, mit dem der Streamer oder der Streaming-Anbieter halt zu kämpfen hat. Ne? Klar, die haben jetzt schon ihre, sage ich mal, Algorithmen so weit runtergeschraubt, dass eine Serie nach 2 Minuten schon als geguckt gilt. So. Aber die wollen natürlich für ihre Investition, wollen sie natürlich was haben. Und das Wichtigste für Netflix ist ja eine Serie, die über die Bubble hinaus, sage ich mal, diskutiert, besprochen wird und so weiter. Und das, was du sagst, ne, die Folgen haben, glaube ich, im Schnitt wohl 20 Millionen Dollar gekostet. Da willst du natürlich dann halt auch nicht zu viel riskieren, um halt vielleicht eine Serie zu produzieren, die echt teuer ist, vom Cast her irgendwie recht renommiert, Effekte drin hat, die halt auch irgendwie, sag ich mal, schon einen gewissen Standard erfüllen müssen. Aber am Ende dümmelst du halt auf Platz 10 deine Bestenliste irgendwie rum oder deine Top-10-Liste rum.
Ja, so, ne? das ist halt deren Recht, das ist halt das Medium und da muss man seinen Frieden mitmachen. Ich bin halt nur der Meinung, dass da eben noch mehr, mit ein bisschen mehr Mut hätte, wenn ich jetzt Millionär wäre, Milliardär wäre und ich könnte, dann würde ich natürlich dann sagen, okay, pass auf, ey, wir machen das wird jetzt so lange, wie der Inhalt geil ist und sich trägt. Und wenn es 20 Staffeln sind, ist mir doch scheißegal.
Auf der anderen Seite muss man aber trotzdem, finde ich, der Serie schon mal zugute halten, egal ob wir jetzt, wie unsere einzelne Wahrnehmung ist, aber ich finde, man kann objektiv sagen, ist das nicht das schnellste Pacing, was sie hier an den Tag legen. Also es ist eigentlich eine relativ ruhige Serie, die es trotzdem dann in sehr vielen Ländern auf Platz 1 geschafft hat. Also die Leute nehmen es ja schon an. Und ich glaube auch, dass eine Menge Leute, dass die sich da vielleicht ein bisschen verkalkuliert haben, dass eine Menge Leute das gerade zu schätzen wussten, dass hier mal philosophische Themen irgendwie ausdiskutiert werden. Dass hier ein Problem, sag ich mal, geschildert wird, mit dem wir uns tatsächlich in anderer Form auch auseinandersetzen können. Denn lass es nicht die Trisolaria sein, lass es einfach den Klimawandel sein, beziehungsweise halt, wie will unsere Welt in 400 Jahren aussehen? Haben wir immer noch das gleiche Klima, haben wir immer noch die gleichen Umweltbedingungen, haben wir immer noch irgendwie saubere Luft oder irgendwie grüne Bäume oder sonst irgendwas? Interessiert mich das? In 400 Jahren bin ich nicht mal vielleicht mehr eine Randnotiz oder gar nichts mehr. Ja? Also erinnert sich keiner mehr an mich. Aber dementsprechend kann es mir auch egal sein. Aber solche Sachen halt. Ne?
Der Unterschied zum Klimawandel ist, der ist menschengemacht. Der taugt nicht als gemeinsames Feindbild. Wohingegen, wenn du eine Bedrohung von außen hast, dann auf einmal wir gegen die.
Wobei da ja auch die spannende Frage ist, jemand, der sich 400 Jahre lang auf den Weg macht, ist der wirklich, also das ist ja auch so ein Ding, ne? Ist der wirklich feindlich gerichtet? Das ist so eine Frage, die wir letztens auch schon mal irgendwo, ich glaube bei Kino Plus oder so hatten. Wenn eine Zivilisation so weit fortgeschritten ist, kann sie doch eigentlich nur, sag ich mal, feindliche Absichten haben, beziehungsweise irgendwie mit der Absicht hierherkommen, uns zu erobern. Das war so ein, ich glaube bei Filmfights oder bei irgendwas war das so eine Frage, ob man immer automatisch davon ausgehen kann, dass Außerirdische uns vernichten wollen, wenn sie uns technisch überlegen sind.
Ja, es war eine Filmfights-Frage und welchen Film man denen zeigen würde, wenn die auf die Erde kommen. Also kann ich sehr empfehlen, die Filmfights-Folge sich nochmal anzusehen.
Und diese Frage und allein dieser spannende Diskurs, Leute gehen davon aus, okay, dieser von Charakter von Liam Cunningham gespielt, dieser Wade, der ist ja völlig der Überzeugung, also der glaubt ja, sobald die da sind, ist scheiße. Beziehungsweise haben wir verloren. So. Und
das wird aber auch begründet.
Ja, also seine Motivation.
Nee, es wird schon gezeigt, warum er davon ausgehen muss, dass sie feindlich sind.
Ja, okay. Aber wir haben die Szene, in der wir sehen, dass dass sie halt diesen Außerirdischen die Nachricht schickt, kommt, wir sind nicht mehr zu retten. Jetzt bin ich Trisularia oder Santi. Was denke ich denn dann? Also, okay, das ist jetzt für mich die Erde oder für mich ein Platz, auf dem ich mich niederlassen kann?
Ja.
Naja, genau, sie wollen ja eigentlich erstmal auch koexistieren.
Wollen sie koexistieren?
Ja, das wird ja auch aus den Gesprächen klar, die sie mit diesem Mike Evans haben auf diesem Schiff, bis sie dann rausfinden, die Menschheit kann lügen. Das Konzept kennen wir nicht, weil wir kommunizieren irgendwie direkt über unsere Gedanken und bei uns gibt's das nicht. Und ab da haben sie Angst vor der Menschheit und ab da sind sie erst eine Bedrohung für uns.
Ja, und genau das habe ich nicht so ganz, also diesen zeitlichen Abschnitt habe ich nicht ganz verstanden.
Also der ganz am Anfang, der Außerirdische, Santi, der dann auf die Ursprungsnachricht antwortet, der ist ja Pazifist. Und das zeigt ja auch, es gibt unterschiedliche Strömungen. Wie soll man umgehen? Und er sagt ganz klar, ey, pass auf, wenn du dich meldest, wir vernichten euch. Weil wir sind auf der Suche nach einer Heimat, in der wir leben können. Und da brauchen wir jetzt nicht drüber reden, wie gut das funktioniert, wenn eine invasive Spezies sich irgendwo niederlässt. Was macht das mit den bis dorthin lebenden Kreaturen? Das ist ja nicht ein friedlicher Übergang in die Koexistenz. Das geht ja auch nicht nur um eine Motivation, die du hast, es geht ja auch um sowas wie Krankheiten oder wie ist die Atmosphäre? Muss man die umwandeln? Wie hoch ist die Chance, dass die exakt das gleiche Gemisch haben aus Sauerstoff, Kohlenstoffdioxid, Stickstoff, whatever? So wollen die vielleicht ein bisschen Planeten umwandeln und so? Also es ist naiv anzunehmen, dass das alles so friedlich geht und das muss man auch schon vor dem Gesinnungswandel der Santi quasi dann voraussetzen. Aber in dem Moment, wo sie dann spitz kriegen, fuck, was seid ihr für Wesen? Ihr könnt lügen, das Konzept ist uns nicht bekannt gewesen. Ab da ist klar, okay, die kommen jetzt hier, um die Menschheit wirklich zu vernichten und diesen Planeten für sich zu gewinnen. Da machen sie ja gar kein Hehl mehr draus. Sie sind ja auch offen damit.
Ihr seid alle Ungeziefer.
Ja, ist so. So, sie sagen der kompletten Menschheit, sie offenbaren sich und sagen, ihr seid niedere Lebensform, wir machen euch platt. Und spätestens ab da ist es klar. Und der Cunningham, der...
Wade, Thomas Wade.
Ja, also der Schauspieler heißt Cunningham, Thomas Wade heißt der Charakter, der hört ja diese Aufnahmen erst, nachdem dieses Schiff mit diesen Nanosträngen zerlegt wird, was übrigens eine der krassesten Szenen auch im Buch ist, wo ich mich auf die Umsetzung auch gefreut habe.
Aber dass dann ausgerechnet diese Festplatte heil geblieben ist.
Ja, ja, ist High Gamble gewesen, aber die Idee war, und das ich weiß gar nicht, inwiefern das auch so rausgearbeitet wird, aber die Idee ist, weshalb die das so machen, das war jetzt nicht, okay, ich brauche einen Money Shot. So, der Grund ist, du konntest da jetzt nicht ein Zielteam raufschicken, weil in dem Moment, wo das klar wird, würde der die Daten vernichten. Und deswegen ist es im Buch vielleicht noch ein bisschen besser dargestellt.
Es wird aber auch gesagt in der Serie. Also,
ja, wird auch gesagt, okay.
Ja, dass sie sagen, wenn die jetzt das mit dem SEAL-Team gelöst hätten, dann wäre die Festplatte safe kaputt.
Genau.
Und so ist es halt wenigstens noch eine kleine Chance.
Ist eine Chance, dass sie eben, bevor die bemerken, dass da was passiert. Und ich weiß nicht mehr genau, wie es im Buch geschildert ist. Aber dieser ganze Aufriss mit diesen Nanosträngen, nochmal, das ist nicht Money Shot, sondern dass die Idee ist dahinter, keiner auf dem Schiff kriegt es mit, dass da gerade ein Eingriff stattfindet. Sondern in dem Moment, wo die checken, fuck, wir werden angegriffen, ist es zu spät und wir können nicht mehr irgendwas vernichten. So ist, das wird im Buch, ist es nachvollziehbarer, finde ich. Und dass die Festplatte überlebt, ist ein großes Glück in der Serie, muss man sagen. Und aber da hat er erst Zugriff auf die Konversation. Und da checkt er erst, fuck, die kommen wirklich, um uns zu vernichten.
Ja, aber ich frage mich, warum die Santee erst im Gespräch mit Jonathan Pryce, also mit diesem Evans, mit diesem Milliardär, dem das Schiff gehört, warum die erst in diesem Gespräch gerafft haben, dass die Menschheit in der Lage ist zu lügen. Weil zwischen dem Moment, in dem Wenjie den Funkspruch absetzt und eben die Szene, in der er halt den Santi zum ersten Mal von dem Konzept Lüge erzählt oder von dem Konzept Lügen, dazwischen sind ja noch echt eine Menge Jahre.
Aber die Konversation verlief vorher immer in Abständen von 8 Jahren, weil die übermittelten Nachrichten brauchen, glaube ich, 4 Jahre hin und wieder 4 Jahre zurück. Das heißt, die haben am Anfang halt eine sehr verzögerte Gespräche nur führen können. Und bis es dann soweit war, dass sie so wie jetzt sprechen können, eben auch durch diese Sophone, hat es eben gedauert. Und naja, dann kam das halt jetzt erst vielleicht auf, das Thema.
Ja, aber also mir ist nicht so ganz klar, warum die Santi erst im Gespräch mit Jonathan Pryce darauf kommen, dass wir Menschen lügen.
Weil die, was du nicht unterschätzen darfst, ist, es ist nicht so, dass die jetzt die ganzen Funkwellen und so weiter empfangen können und die ganzen Filme und Serien sehen oder so. Darauf haben die gar keinen Zugriff, sondern das geht dann über diese Funksignale, die dann quasi durch diesen Beschleuniger der Sonne, also das ist ja auch, du hast es vorhin kurz erwähnt, das ist ja nur deshalb möglich, weil sie eben checkt, wenn ich die Funksignale durch die Sonne verstärken lasse, dann erreichen die ganz andere Regionen des Universums und dann kann man Kontakt aufnehmen. Das heißt, also erst durch die Sophone haben sie natürlich dann Zugriff, aber man kann natürlich schon fragen, wenn du eine Spezies bist, die das Konzept der Lüge nicht kennt, dann achtest du, also dann suchst du ja nicht danach. Du kennst das Konzept nicht, das ist dir einfach unbekannt.
Ja,
und
ja,
dann muss dir das vielleicht erklärt werden und du findest es vielleicht nicht im Wust an Informationen, die du hast über die Sophone. Das sind ja dann, auch wenn es instant ist, aber es sind ja sehr dünne Rohr, ist eine sehr dünne Rohrpost, sag ich mal. Und du musst sehr gezielt gucken. Und dass du da nicht auf dieses Konzept stößt, sondern erst dir das dann erklärt wird, da kann ich noch mitgehen.
Ja, du, ich kann damit auch mitgehen. Ich fand es ein bisschen überraschend, dass er sie erst jetzt mit diesem Gespräch irgendwie gerafft haben, weil man halt anhand, er geht immer in dieses Zimmerchen, er setzt sich immer vor dieses Mikrofon und er liest denen dann was vor. Das war für mich so, die haben schon länger miteinander irgendwie einfach eine Beziehung, eine Geschäftsbeziehung von mir aus. Ja. Ich habe noch eine einzige Frage, bevor wir hier mal zum Ende kommen. Als das Schiff zerschnitten wird, ja, dann sehen wir ja Leute, die rennen da durch den Gang. Und wir sehen, wie die Bilder in dem Gang zum Beispiel zerteilt werden, die da hängen oder die Karten und so weiter. Ich habe das nicht so ganz in die Reihe kriegen können, weil in dem Moment wird ja eigentlich auch die Außenhaut des Schiffes zerschnitten. Oder sehe ich das falsch?
Ja.
Ich habe nicht ganz verstanden, man sieht halt nur die Bilder, die kaputt gehen, aber es wird nicht der Eindruck vermittelt, dass auch die Wände Moment zerschnitten werden.
Weil das ja, also die
nicht
sitzen,
in dieser Gangszene.
Die sitzen halt einfach, also es ist ja so hauchdünn, wie das zerschnitten wird und die sitzen einfach noch sehr lange aufeinander und am Ende rutscht das ja alles so auseinander.
Ich weiß, aber man müsste ja zumindest, ich sehe ja bei den Bildern und so weiter, sehe ich ja auch die Linie, die reingeschnitten wird. Aber bei den Wänden hat man das nicht so oft gesehen.
Ja, also ich glaube, dass das vermutlich dem Effekt geschuldet ist, dass sie das, weil wenn du jetzt gar nichts siehst, so als Zuschauer, dann ist das ja vielleicht auch ein bisschen, was passiert jetzt? Und die wollten es natürlich auch ein bisschen visuell ansprechend machen und dramatisch machen vor allem, was sie ja auch gemacht haben, dass da die Kinder und so weiter zu Tode kommen. Alter. Das ist für mich als Vater an der Grenze des Aushaltbaren, da kriegt man, wenn man Eltern ist, man kriegt ein. Das ist einfach so. Ich weiß, vorher ist das so, mir doch egal. Aber sobald man selber Kinder hat, hat man so eine Empathie, die kann man nicht ausschalten. Nee. Und dann denkt man sich oftmals, ey, muss es das jetzt auch noch haben?
Ja.
So, das geht doch jetzt um die Idee eigentlich, weil wirklich, es geht um die Idee, was die sich einfallen lassen, wie die diese Gruppe stoppen können, ohne dass die vorher die Beweise zerstören. Das ist, darum geht's. Und es geht nicht darum zu zeigen, wie man Kinder zerschneidet und dann noch diesen Effekt von diesem Fuß in den Trümmern da liegen lässt und so. Da habe ich auch gedacht, okay, das muss es jetzt wirklich nicht geben, aber es ist es geworden. Und da ging es, glaube ich, wirklich viel darum, dass es diese Red Wedding-Geschichte, dass sie das da möglichst krass inszenieren. Ja.
Ich dachte eigentlich, sie wollten mit diesen Nanofasern das Schiff nur aufhalten. Nicht, dass es wirklich zerschnippelt wird.
Nein.
Du warst so zu unschuldig.
Ja, ey, was soll ich sagen? Ich meine, für mich waren Kinder an Bord. Ne? Also ich meine, ich hätte mich da an Oggis Stelle zum Beispiel, das war auch so ein bisschen, die hat sich da so passiv verhalten. Mhm. Und ich weiß nicht, ich hätte von vornherein irgendwie gesagt, was habt ihr denn vor? Also wenn ich diese Seile oder diese Nanofaser über den Fluss spanne, dann werden die da alle drin zerschnippelt so, ja. Also ich meine.
Aber das ist ja, guck mal, das ist ja genau das. Und da finde ich, da darf man diesem Charakter dann auch nicht. Man kann es auch andersrum anfassen. Man kann sagen, okay, pass auf, da ist jetzt die ist unglaublich klug und durchdringt das Grundproblem. Aber sie ist eine Frau und sie scheitert dann, oder kommen Kinder oder da kommen andere Unschuldige zu Schaden. Und dann denke ich mir, nee, wenn du das in dieser Skalierung betrachtest, von oben herab, und du überlegst, pass auf, es geht um das Überleben der kompletten Spezies. Die komplette Menschheit steht hier auf dem Spiel. Und zwar nicht irgendwie abstrakt, sondern durch eine ganz konkrete Bedrohung, gegen die du ankämpfen musst. Und dann hast du eine Gruppe und die sind schuld. Diese Gruppe hat das zu verantworten und die arbeiten immer noch daran, dass die Menschheit durch die Außerirdischen vernichtet wird. Und dann stehst du vor der Entscheidung, ja, pass auf. Wenn wir das jetzt so machen, dann haben wir zwar die Chance, in den Besitz dieser überlebensnotwendigen Information zu kommen, aber dabei hast du halt Menschen, die unschuldig sterben. Ja, okay, nee, dann machen wir das nicht. So, und wenn die Serie das sozusagen gemacht hätte, dann werde ich ausgeschaltet. Weil ich habe gerade gesagt, was das mit mir macht als Mensch, wenn ich das sehe. Und es ist hart auszuhalten. Aber wenn ich das jetzt aus der Perspektive der Beteiligten betrachte, dann kannst du keine andere Entscheidung treffen. Und wenn du sie jetzt als Frau auch noch irgendwie, wenn sie gesagt hätte, nee, ich mach das nicht, dann hättest du sie als schwach dargestellt. Weil das ist, es gibt nur eine Entscheidung. Du musst es machen.
Aber sie ist ja schon, also sie ist ja schon geschwächt. Also sie hat ja schon Probleme. Also sie ist ja schon.
Sie hat Probleme dann mit ihrer Schuld zu leben. Und das macht sie wieder sympathisch, weil sie stellt dir ja zur Verfügung diese Nanofibers. Aber sie struggelt hart mit ihrer eigenen Verantwortlichkeit für diese Menschen. Und das ist das. Und das kann ich respektieren, weil sie als Wissenschaftlerin erkennt, dass es gemacht werden muss. Aber sie hadert mit ihrer eigenen Schuld an diesen unschuldigen Menschen und daran zerbricht sie. Und das ist, damit kann ich leben, aber wenn sie jetzt von vornherein gesagt hätte, nee, ich meine Emotionen halten das nicht aus, deswegen verdamme ich die Menschheit zum Tode, da hätte ich ein Problem mit gehabt.
Naja, sie hätten ja immer noch andere Möglichkeiten gehabt, um dieses Schiff zu zerstören.
Ja, das ist, welche denn?
Naja, eine Rakete draufballern?
Ja, dann sind doch die Beweise weg.
Die wollten doch diese Platte haben.
Gut, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Platte ihre Schnibbelaktion überlebt, ist halt auch nicht die höchste gewesen. Ich sag's
höher
nur,
als,
ne?
Alle anderen,
ja,
die in Frage,
also,
kamen.
Genau, das ist es. Und es geht nicht, und deswegen sage ich jetzt zum dritten Mal, dass es nicht um einen Money-Shot geht. Im Buch wird das erklärt. Die fahren durch diesen Panama-Kanal. So, und das ist die einzige Chance, wo sie einen Zugriff haben, weil ansonsten ist dieses Schiff
auf
dem Wasser.
Ja, ja.
Die sehen, die von weitem kommen, wenn da sich irgendein Wessel nähert, ist vorbei. Die vernichten alles, was sie haben. Und es geht darum, sie brauchen diese Informationen. Und das ist halt der Plan, mit dem sie kommen. Und im Buch ist es natürlich viel umfangreicher geschildert. Ist ja klar, die haben mehr Zeit. Und dann wird es auch klar. So, komm mal mit einer besseren Idee.
Du, ich habe keine bessere Idee. Ich sag ja gar nicht, dass mich diese Szenerie so stört. Ich finde nur, das Zusammenwirken verschiedener Faktoren macht es ein wenig irritierend. Sagen wir es so. Ich fand die Szene an sich geil. Also hart anzuschauen, von der Idee her cool, von der visuellen Umsetzung tatsächlich auch nicht verkehrt. Ja? Ich meine, klar, es ist kein echtes Schiff, was da zerschnibbelt worden ist, so, aber das sah alles vernünftig aus. Mhm. Und ich fand halt auch, was sie ganz gut hingekriegt haben, wenn dieses Schiff so zur Seite driftet, und dann halt auch wirklich diese einzelnen Schichten, die zerschnitten worden sind, so plötzlich nach vorne rutschen und so aufs Ufer rutschen. Ich fand, das haben sie schon wirklich visuell sehr, sehr gut vermitteln können, dass das halt eine Menge Stahl und Gewicht und Tonnen sind, die da jetzt plötzlich an Land krachen. So. Mhm. Also an sich habe ich gegen die Szene nicht, wie gesagt, im Zusammenwirken verschiedener Dinge drumherum, hatte ich ein paar Fragezeichen. Mehr nicht.
Mhm. Ja, wir haben ja gerade über Thomas Wade gesprochen und seine Motivation eben, Santi wirklich daran zu hindern, jetzt auf die Erde zu kommen. Und wir wissen auch, dass die wohl erst in 400 Jahren kommen. Und er hat sich ja einen ganz cleveren Weg überlegt, wie er da selber Teil von sein kann oder die wirklich in 400 Jahren eventuell auch dann noch sieht. du hast es vorhin einmal angesprochen, Nils, die wollen sich einfrieren oder er will sich selber einfrieren und immer so einmal im Jahr ungefähr auftauen und dann mal so gucken, was denn so alles gerade abgegangen ist, dann seine Anweisungen geben und sich wieder einfrieren lassen. Das ist jetzt was, worauf ich mich freue. Also wenn das in der zweiten Staffel zu sehen sein wird und wir da auch quasi weiter in die Zukunft der Erde gehen werden und ja, ich sag mal dann auch noch mehr Science-Fiction auch zu sehen sein wird, wie die Erde aussehen wird in ein paar hundert Jahren, da habe ich richtig Bock drauf und kann dafür auch drauf verzichten, dass dann der ein oder andere Charakter, den wir diese Staffel kennengelernt haben, dementsprechend auch nicht mehr leben wird wahrscheinlich.
Ja, und es ist halt nicht nur die technologische Entwicklung der Menschheit, das ist halt auch die gesellschaftliche Entwicklung, was total spannend ist, weil er, und das ist auch eine gewisse Leistung dieses Autors, weil er sich nicht darauf beschränkt, jetzt irgend so eine Idee auszuformulieren, die er hatte, sondern er macht sich auch wirklich Gedanken, in welche Richtung entwickelt sich die Gesellschaft. Und es gibt gewisse Sachen jetzt schon in den letzten 10 Jahren, nachdem er dieses Buch geschrieben hat, das ist ja schon vor längerem im Original erschienen und dann 2016 erst in der deutschen Übersetzung, aber das Buch an sich ist ja schon älter.
Vor allem, weil es ja, glaube ich, echt Jahre gedauert hat, um das alles zu übersetzen. Ne?
Na, und also das heißt, der hat jetzt schon in diesem Buch, sind schon Strömungen von ihm richtig antizipiert worden, die jetzt sich immer mehr herausstellen, wirklich, nachdem er das geschrieben hat, also Wucht aufnehmen. Und wenn man die Bücher liest, dann wird man das auch, glaube ich, sehen können. Und das ist total interessant, weil da kommen dann natürlich dann Leute von jetzt in die Zukunft. Und wenn ihr euch vorstellt, okay, ihr holt jetzt mal jemanden von vor 200 Jahren oder so, in unsere jetzige Zeit, wie groß die Diskrepanz ist, wie weit wir als Gesellschaft fortgeschritten sind, ob das jetzt, sag ich mal, ein Fortschritt oder ein Rückschritt ist egal, es ist ein Schritt in eine andere Richtung und das wird da auch rausgearbeitet. Also es ist schon wirklich total spannend, was er sich für Gedanken macht und das ist das, was ich auch zu Beginn jetzt gesagt habe, ist die Größe nicht nur räumlich betrachtet, die dort in der Grundidee verarbeitet wird, sondern eben auch die zeitlichen Räume, die dann innerhalb der Erdengesellschaft passieren. Das ist halt auch super herausfordernd und super spannend zu lesen.
Das ist das Schöne an der Serie, da steckt tatsächlich eine Menge drin, worüber man sich Gedanken machen kann. Die Frage ist halt, reicht die Serie in ihrer bisherigen Form aus, damit man sich diese Gedanken auch macht oder konsumiert man die einfach nur schnell weg in der Hoffnung, dass man in der nächsten Staffel halt einfach eine Lösung bekommt, ne? Also das ist so die Frage, die ich mir halt anhand der ersten Staffel gestellt habe. Ich fand es in Ordnung, aber ich kann auch jeden verstehen, der sagt, ja, kann man mal schauen, aber dann nicht weiter drüber nachdenken. Weißt du? Also das ist so ein bisschen das Dilemma.
Obwohl ich ja zur Hälfte der Staffel enttäuscht war von dieser Umsetzung von Netflix, werde ich mir natürlich trotzdem die kommenden Staffeln ansehen. Eben auch, weil ich gerade bei dem Ende dann dachte, oh doch, das wird jetzt doch wieder spannend. So, das kann jetzt cool wieder weitergehen. Für alle, die aber keine Lust haben, darauf zu warten, ja, den kann ich auf jeden Fall die chinesische Serie ans Herz legen. Die kann man auf wiki.com schauen. Wiki geschrieben mit V-I-K-I.
Umsonst.
Genau, das ist ein Angebot von Rakuten. Und ja, man hat zwei Werbefolgen vorher. Also du guckst dir zwei kurze Werbungen an und dann kannst du dir die anschauen mit Untertiteln. Ich kannte die Seite, beziehungsweise gibt es auch als App für Smart TV, kannte ich vorher nicht. War ganz überrascht und was man da alles kriegt, also super viel Angebot aus Fernost, Serien, Filme, alles mit Untertiteln, keine Übersetzung. Untertitel sind auch alle von der Fan-Community, also spannendes Konzept.
Finde ich gut, dass es Leute gibt, die sich bereitwillig diese Arbeit machen, um halt anderen Leuten zu sagen oder zu zeigen, ey, es gibt guten Stuff, auch außerhalb deiner Bubble beziehungsweise außerhalb deines Landes. Du musst halt nur die Bereitschaft haben, Untertitel zu lesen. Aber die habe ich generell immer.
Und wer Interesse an den Büchern hat, aber keine Bereitschaft hat, die zu lesen.
Die gibt's als Hörbuch.
Genau, nämlich in der ARD-Audiothek.
Umsonst auch, glaube ich, ne?
Ja, es ist aber ein Hörspiel.
Okay, aber das ist eigentlich auch ganz geil.
Ja.
Ja, also ich lese viel mit meinem Sohn, aber ich glaube, das wäre noch nicht was ich ihm vorlesen möchte oder vorlesen würde. Ich versuche jetzt mal demnächst Wüstenplanet. Mal gucken, ob das klappt. Also deswegen.
Ja, da ist auch lese ich gerade den zweiten Teil. Ich habe den ersten damals vor langer Zeit gelesen. Dann kamen die Filme und dann wollte ich wissen, wie es weitergeht. Und deswegen habe ich jetzt den zweiten. Bin ich gerade.
Ja, also wenn ich halt lese, lese ich mit meinem Sohn und mein Sohn ist mittlerweile schon dabei. Der sagt halt, gib mir den härteren Stoff beziehungsweise gib mir mal ein bisschen.
Ja.
erwachseneren Stoff.
Und dein Sohn ist aber auch ein bisschen außergewöhnlich in,
ja, gut,
in dieser Art.
Ja, gut. Das ist Training halt.
Ja.
Ne?
Ja. Gut.
Ja. Ey, du wirst da auch noch hinkommen. Die wollen irgendwann etwas sehen, was über ihre Altersfreigabe quasi hinausgeht.
Genau. Das können sie ja wollen.
Und man muss halt. Ja. Man muss halt abwägen, was in Ordnung ist und was nicht. Ich hoffe, dieser kleine Talk war für euch in Ordnung. Schaut gerne vorbei, überall, wo wir uns, sag ich mal, aufhalten, in den sozialen Netzwerken, auf den Podcast-Plattformen eures Vertrauens. Gebt uns gerne Feedback. Sagt uns gerne, was ihr von Three Body Problems haltet. Ich habe schon ein bisschen was im Forum gelesen, was ich ganz interessant fand. Und ansonsten hoffen wir, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn wir über die ein oder andere Serie reden werden. Ansonsten ja, hoffe ich, dass wir dich bald mal wieder hier begrüßen dürfen.
Gerne. Wenn ich was zu sagen habe, komme ich immer
es
gerne.
Es gibt ja noch genug Science-Fiction-Serien oder beziehungsweise eine Menge Science-Fiction-Serien da draußen. Hm. Zu der einen oder anderen, glaube ich, denke ich, wirst du deinen Senf auch nochmal gerne ablassen wollen.
Ja.
Oder? In diesem Sinne.
Machen wir.
Vielen Dank. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Bada Binge. Der Serienpodcast.